Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts zur integrativen Achtsamkeit. Ich möchte mich erst kurz vorstellen. Ich bin Usha Swami, ich bin Achtsamkeitstrainerin und gebe MBSR und MSC-Kurse und bin auch angehende IFS-Therapeutin. Und um IFS geht es auch heute in dieser Podcast-Folge. IFS, das steht ja für Internal Family Systems oder auch für die systemische Therapie mit der inneren Familie. Und all die, die öfters in diesen Podcast reinhören, sind damit ja schon etwas vertraut. Vielleicht deshalb nur so ganz kurz in einem Satz. IFS ist der Ansatz von Richard Schwartz begründet, um mit Persönlichkeitsanteilen in Kontakt zu treten. Und zwar von einem inneren Ort aus, der im IFS das Selbst genannt wird. Ein innerer Ort, der geprägt ist von Ruhe, von Vertrauen, von Mut und von Mitgefühl. Und unser Selbst ist das, was wir im Kern sind. Und dazu werden wir auch nachher noch sicher ausführlicher kommen. Mein heutigen Gast, Tom Holmes, den kennen sicher einige durch sein Buch Reisen in die Innenwelt. Tom ist Psychotherapeut und arbeitet schon seit den 1980er Jahren mit IFS. Er ist emeritierter Professor und hat viele Menschen als Psychotherapeutinnen ausgebildet. Und er ist auch bekannt für sein Programm Healing the Healer. Das hat einen Fokus darauf, Menschen in helfenden Berufen vor Burnout zu schützen. Und Tom hat ein neues Buch veröffentlicht. Das ist im letzten Herbst im Arbor Verlag erschienen. Da geht es um IFS und Spiritualität. Das heißt, ein Weg des Herzens. Und über IFS und Spiritualität wollen wir heute sprechen. Und ich freue mich dafür sehr, dass du heute hier bist, Tom, und wir dieses Gespräch führen. Ich begrüße dich also ganz herzlich. Und ja, ich freue mich sehr auf das, was du uns erzählen wirst.
Ja, Usha, danke. Und ich freue mich, dass ich die Möglichkeit habe, ein bisschen auszutauschen von diesem Thema von Spiritualität. Und IFS ist eigentlich, man könnte sagen, den Schwerpunkt von meinem Leben für seit den letzten 20 Jahren oder so.
Ja, ja, ich finde das so eine schöne Bereicherung nochmal. Und ich freue mich jetzt sehr darauf, mit dir darüber zu sprechen. Und ich würde gerne zum Einstieg mit einer Frage beginnen, um die vielleicht auch mitzunehmen, die noch nicht so ganz vertraut sind mit IFS. Was ist es, was du so schätzt an IFS?
Ich antworte gern. Erstmal, ich möchte sagen, ich werde versuchen, Deutsch zu sprechen. Aber wenn das irgendwie so ein bisschen quer ist oder ich kann nicht ein bestimmtes Wort, dann würde ich dich bitten, das für mich zu übersetzen. Okay, so dann. Damit meine Teile, die ein bisschen Angst haben, so in Fremdsprache zu sprechen, ein bisschen in Ruhe kommen können.
Ja, das können wir sehr gerne so machen.
Okay, gut. Ja, ein bisschen Kontext. Ich bin erstmal seit 50 Jahren unterwegs, Psychotherapie zu studieren. Und ich habe eigentlich angefangen mit Humanistic Psychology. Das ist den Maslow from Carl Rogers. Das war in die 60er Jahren, als ich angefangen Psychologie zu studieren, ist gerade so ein interessanter Fokus für mich gewesen. Und dann in meiner Diplomarbeit habe ich Verhaltenstherapie und auch dann ein bisschen weiter Gestalttherapie und ein bisschen tiefer mit dieser Rogers studiert. In meiner Doktorarbeit habe ich die psychodynamische Methode als meinen Schwerpunkt gehabt. Und dann Ich-Psychologie auf Englisch, Ego-Psychology and Object-Relations-Theory, so Margaret Mahler, Melanie Klein, diese Art von Leute. So, das war mein Hintergrund. Ich habe das immer ein bisschen integrativ gemacht. Und aber nach ich das 15 Jahren gemacht habe, war ich wirklich schon fast ausgebrannt. Das war in den spät-80er Jahren. Ich habe immer so Therapie in jedem Modell gemacht für mich selbst. Und die letzten 2 Jahre, bevor ich IFS kennengelernt habe, war ich bei einer tiefen psychologischen Psychologe. Ja, und das Thema war, ich möchte aufhören, Psychologe zu sein. Ich möchte
okay.
Aufhören. Ich bin nie weitergekommen. Am Ende von diesen 2 Jahren war ich immer noch überzeugt, ja, ich lehre Entwicklungspsychologie oder irgend sowas an die Uni. das ist nicht, irgendwie ist es zu, ja, ich bin schon damit ausgebrannt. Und meine Frau hat, sie ist ein Familientherapeutin und sie hat Richard Schwartz kennengelernt und gesagt, dass du würdest ihn vielleicht interessant finden. Ich dachte, ich habe alle die verschiedenen Methoden, ich brauche nicht keinen und sowieso diese Anteilen und so weiter, das hört sich ein bisschen komisch an. Ja. Aber sie kennt mich und sie hat mich irgendwie dahin gebracht, wo ich ihm zuhören könnte. Ich dachte, nach der ersten Stunde war das ein bisschen komisch, aber dann, okay. Und Chicago ist nicht so weit von wo ich wohne, so dann habe ich gesagt, okay, ich werde für die nächsten paar Jahre das studieren. Und dann habe ich die Möglichkeit, dann mit Ihnen eine kleine Gruppe IFS zu lernen. Und interessanterweise, dann aus ein Stück von diesem Lehrprozess, habe ich meine eigene Therapie in IFS gemacht. Und nach 3 Sitzungen habe ich eigentlich die Knoten, die mich erschöpft hat, gefunden. Okay, wie könnte das so sein? Ich habe seit Jahren auf diese Themen gearbeitet. Ich wusste, was die Themen war, aber es könnte es nicht erlösen oder den Knot war immer noch eng. Dann war ich so enthusiastisch von dieser Methode, dass ich bin überall gegangen, das zu teilen und angefangen, das schnell eigentlich auch zu anderen Leuten zu teilen und zu trainieren. Und seit damals ist es eigentlich meine Hauptarbeit gewesen. Endlich habe ich ein Modell gefunden, das hat genug Wirkung, dass ich zufrieden damit war. So, es war zweiseitig. Erstmal war das, dass meine eigene Heilung ist ziemlich viel weitergekommen. Und das war schon vor 30 Jahren. So, ich bin immer noch Psychotherapeut, so das geht. Und
Gott sei
aber
Dank.
und das auch, das so eine Wirkung hat, dass ich könnte vorstellen, mich das meine Lebensarbeit weiterzumachen. Ja, und das mit anderen zu teilen, an die Uni und dann nach der Uni auch. Und was schätze ich dabei? Ja, viele sagen, einen ist wie effektiv es ist. Das ist teilweise meine eigene Heilung, schätze ich. Aber auch, ich habe an die Uni diese ganz komplexe intellektuelle Integration von all diesen verschiedenen Theorien gemacht, ja. Aber ich merkte, dass meine Studenten weiter und weiter, sie wurden mehr und mehr an Leute denken als es, not du. Dass sie wurden die als etwas zu analysieren sehen, statt mit den Klienten zu sein. Ja? Und es hörte sich viel zu komplex an. Mit dieser IFS habe ich eine ganz einfache Sprache gefunden, wo ich alle die so tiefen Konzepten beschreiben könnte in ganz einfache Sprache. Und dann habe ich auch angefangen, damit ich IFS lernen könnte, dass ich habe Bilder benutzt und wir sehen besonders in mein erstes Buch, das Parts Workbook auf Englisch, das viel Bilder, weil durch die Bilder kann man sehr leicht diese IFS verstehen, denke ich. Es ist auch, auf Englisch sage ich non-pathologizing. Das heißt, wie sagt man das auf Deutsch? Non-pathologizing.
Nicht pathologisierend.
Ja, es ist einfach keine Beschreibung, damit wir uns selbst und anderen besser verstehen können. Nicht, dass wir irgendeine Krankheit heilen, ja, sondern dass wir mehr Harmonie und Raum in den inneren Mensch, erweitern können. Und dann, was passiert ist, dass wenn man diese Arbeit macht, in eine ganz leicht und natürliche Art und Weise vertieft man seine spirituelle Leben. In der Art und Weise, dass für jeden Mensch richtig ist. Also auch wenn es nicht thematisiert war, hat es passiert.
Ja, das kenne ich von mir selbst aus meiner Erfahrung und auch von allen, die ich kenne, die mit IFS arbeiten. So die Art, wie die innere Entwicklung oder so, wie das beschrieben ist, das ist eine spirituelle Veränderung, auch wenn man es vielleicht nicht immer so nennt.
Ja, auch wenn man das nicht so nennt, ist es so. Viele Leute fragen mich, wie komme ich überhaupt Spiritualität und Psychotherapie zusammenzubringen? Das, was ich ein bisschen beschreibe am Anfang von das Buch Weg des Herzens, ist, dass meine Klienten mich dahin gebracht haben, durch was sie erfahren haben. Ja? Und ich habe diese eine Patient, die wirklich Schwierigkeiten gehabt, sie war depressiv, sie hatte Hautkrankheit, Therapie hat nichts gemacht, Medikamenten hat nichts gemacht. Und irgendwie war sie sehr gläubig, aber sie hat keinen Zugang zu ihrer Glauben, zu ihr Faith, we would say, zu ihr religiöse Life. Sie hat so starke Glauben, aber keinen Zugang dazu. Und ich habe keine Ahnung, wie ich damit helfen könnte. Und dann habe ich irgendwie so einen Workshop gehört von einer spirituellen Lehrer, Pirvelai Vinayak Khan, Sufi. Ich habe nie von Sufis gehört, aber er hat gesagt, Spirituality and Counseling. Ich dachte, ja, das möchte ich ein bisschen davon wissen. Ich bin zu ihm gegangen, ich habe da eine universelle Art und Weise, Spiritualität anzuschauen gefunden und einen spirituellen Weg, das universell war, das für jeden Mensch anders sein könnte. Und ich habe irgendwie begeistert, ich ging zu Hause, ich habe angefangen, mit dieser Frau ein bisschen weiter zu reden. Dann wurde es klar, warum sie getrennt war von ihrem Weg, weil sie ist von einer ihrer Pfarrer. Sie war katholisch und der Pfarrer hat sie sexuellen Missbrauch gemacht. So, sie hat diese Wunde und aber auch gleichzeitig nicht nur die Wunde, aber ihr spirituelles Leben war zugegangen. Dann habe ich diese Heilige Saint Dimphna von Belgien. Sie hat so den Ruf, dass sie Leute, die sexuellen Missbrauch erfahren haben, heilen könnte. So, die Therapie für die nächsten Wochen war einfach, dass sie wurde die Fragen in meine Sitzung klären. Sie wurde zu Hause gehen und sie hat eine Verbindung mit diesen Dimphna bekommen, hat gebetet und in 3 oder 4 Wochen ist sie eigentlich den Depressiven nicht mehr. Die Hautkrankheit war weg und ich sagte, what was that? Ja, ich habe schon so 8 Jahren Psychotherapie gemacht, ich habe nie sowas gesehen. Ja. Und das hat gesagt, okay, Spiritualität kann eine ganz wichtige und starke Quelle von Heilung sein. Ich habe aber keine Ahnung, wie man das so einfach machen könnte. Das ist einfach entstanden mit dieser Frau. Und dann habe ich auch bemerkt, dass ich mein eigenes spirituelles Leben ein bisschen vernachlässigt gehabt habe und habe angefangen, meine eigene spirituellen Weg ein bisschen tiefer, mehr Zeit und Energie zu geben.
Vielleicht können wir das noch mal so ein bisschen eingrenzen. Was ist denn Spiritualität oder wie sah denn dann dein spiritueller Weg aus, wenn du sagtest, du hast den dann noch mal vertieft oder dich dem mehr gewidmet? Was hast du da gemacht? Es waren
Ja,
jetzt zwei Fragen.
war für mich eine ganz interessante Frage, so was ist Spiritualität? Und was ich sehr gern in der letzten Zeit versucht haben, wie kann ich das erklären? Spiritualität heißt diese Kernwort Spirit auf Englisch und das ist eigentlich lateinisch Spiritus. Und was eigentlich in der Oxford English Dictionary, die Kernbedeutung von Spiritus ist the breath of life. Das, was etwas lebendig macht. Und für mich, Spiritualität ist das, was etwas lebendig macht. Ja, und das kann eine Beziehung zur Natur sein, das kann eine Beziehung zu einem ganz bestimmten spirituellen Wesen sein, aber das, was das Leben lebendig macht. Und was ich schön finde, ist Hildegard von Bingen. Sie redet von. Sie hat ein Gebet, dass ich werde das auf Englisch sagen und dann versuchen, das ein bisschen auf Deutsch. Du kannst ein bisschen helfen damit. Aber sie redet von dieser grünende Kraft. Sie sieht Christus aus der grünende Kraft. Das, was uns erneut, ja, in diese grünende Kraft. She says, those who taste this Du und this Du, diese Tao, die diese Tao schmecken oder tasten, they carry within refreshing, fulfilling, greening love. Sie tragen in sich diese erneuernde, grünende Liebe. Und diese grünende Liebe, für mich ist diese Spiritus. Es ist das, was uns neu macht. Und daher in dieser Zeit, Frühling kommt. Und was ist Oster? Ja? Oster ist dieser Sonnenaufgang, es ist diese Erneuerung. Wir gehen, die Blätter sind alle weg auf diese Art von Baum, wo die Blätter runtergehen. Und jetzt kommt die neuen raus. Und wir alle, wir gehen durch Zeiten in unser Leben, wenn wir im Winter sind. Wenn irgendwie, wir haben ein bisschen von unserer Verbindung zu das, was uns lebendig macht, verloren. Und das kommt auch von diesen inneren Konflikten, von Schmerz, von Wunden, von etwas, das in uns das verengt. Und wenn diese Verengungen erlöst ist, dann kann diese grünende Kraft durch uns fließen. Und den EFS ist sehr gut, diese Knotte, diese Enge zu öffnen. Und daher glaube ich, ist das die spirituelle Leben vertieft sich, weil jetzt kann diese Lebenskraft irgendwie durch uns fließen. Und das kann viele verschiedene Formen haben, religiöse Wege oder andere Art von Wege. Also
Kreative Wege wahrscheinlich auch, ja.
kreative Wege, ja, so. Und für mich eigentlich ist diese Untersuchung, dass jeder findet das, was für sie treffend ist. Das ist in meine. Es gibt vielleicht eine Wahrheit irgendwo, aber in diese Wege, es gibt keine wahre Wege. Es gibt viele wahre Wege. Ja. Und in spirituelle Wege, dass ich folge, dieser universelle Sufismus, es nennt sich ein Weg des Herzens. In dieses Herzen ist diese, was in EFS Self ist, ist den Herz. Und dieser Spiritus, in den islamischen Weg, es ist sehr interessant, wie das zusammen mit EFS kommt, ist diese Ruh, ist dieser Spiritus. Ruh ist den Atmen, ja, wo diese göttliche Atmen. Und durch diese Ruh kommt die Seele, die Kernseele von uns, unsere Wesenheit, von diesem göttlichen Raum in uns hinein und wohnt in unser Herz. Und Al-Ghazali, er war ein Philosoph von vor 800 Jahren, er hat gesagt, dass um für diese Seele in diese Herz im Welt zu überleben, braucht es viele Diener, viele verschiedene Anteile, dass man ermöglicht, in das Welt irgendwie zurückzukommen. Und das ist Anteilen von Beschützeranteilen, das ist Anteilen, die Bedürfnisse haben, die uns wichtig sind, die Manager teilen, alle die verschiedenen Anteile, er hat die Nafs genannt. Und diese Herz in Harmonie zu bringen und die ganze Persönlichkeit in Harmonie zu bringen, muss diese Herz in Leitung sein, sagt Al-Ghazali, vor 800 Jahren. Und in IFS, Self-Leadership, diese Selbstsystem leiden. Und so, dass in Arabisch, das ist der Nafs Mutmainne, ist, wenn alle unsere Anteile in Harmonie kommen. Ja, und das ist ein wichtiger spiritueller Schritt. Und Al-Ghazali sagt auch, wenn du Gott kennen möchtest, musst du dich selbst kennen. Das heißt, du musst deine Anteile gut kennen, um deinen spirituellen Weg wirklich weiterzukommen. Weil wenn wir das versuchen, einfach diese vielleicht manchmal Ungeschichte oder unschöne Anteile so irgendwie versuchen wegzuschreiben oder loszulassen, das hindert uns eigentlich, den echten Weg zu finden.
Ja, wie spannend, dass das da schon vor 800 Jahren so beschrieben wurde, auch mit Selbst oder Herz und den Anteilen.
Er nennt diese Herzraum die Latifa Rabbaniya Ruhaniya auf Arabisch. Es ist so ein schöner Ausdruck, weil Latifa ist subtil. In Rabbaniya Ruhaniya ist auf Englisch the subtle essence of a being. Das ist unsere subtile Essenz ist da. Und so, ich finde auch, dass dieses Selbst eigentlich unsere Essenz ist. So
Ja,
ist
und genau wie unsere Essenz. Und die Frage ist jetzt, ist das dann auch schon die spirituelle Führung oder wie hängt das zusammen? Weil, also bei Dick Schwartz ist das selbst ja doch noch sehr so psychologisch, obwohl er es auch. Er erwähnt ja auch dann eben andere Begriffe dafür, wie die Buddha-Natur oder wie der göttliche Funke, sowas nennt er auch. Du sprichst ja in deinem Buch, und du hast es ja jetzt auch so schön dargelegt, dass da noch was anderes mit reinkommt. Diese spirituelle Führung ist noch mal was Größeres als das Selbst, oder ist das jetzt eigentlich nur eine Begrifflichkeit, die vielleicht in der Praxis gar nicht so entscheidend ist?
Ja, eigentlich, dass erstmal diese Führung kommt in viele verschiedene Formen oder Wege ohne Form. Und was Schwartz nicht sagt, und eigentlich ist es immer da, aber er hat nicht darüber geredet, weil es irgendwie, es war schwer genug für ihn, diese EFS irgendwie in Welt zu bringen. Und wenn er zu viel von diesen spirituellen Sachen redet, dann fühlte er, dass er irgendwie so noch weiter von, es wäre nicht mehr, noch schwerer, so irgendwie anerkannt zu sein. Ja. Und jetzt ist es, diese Modell ist jetzt so anerkannt, dass in den USA, sie haben, wenn sie einmal eine Training für 36 Leute anbieten, 4000 Leute versuchen anzumelden und dann haben sie ein Lotto. Ja, es ist ein bisschen wahnsinnig jetzt. Vorher war das 9000. Sie arbeitet sehr schwer, das runterzubringen, aber. Anyway, so jetzt ist das keine Sorge. Er hat angefangen, ein bisschen mehr darüber zu reden. Was ist schon aufgetaucht, ganz, ganz früh an. Ich erzähle eine Geschichte, dass es auch in das Buch ist und das aber für mich so eine wesentliche Geschichte ist. Wir haben eine innere EFS-Arbeit gemacht. Ich habe Co-Therapy gemacht. So, ich weiß, das ist verständlich auf Deutsch. Ich habe mit einer anderen, einer Kollegin, die ich trainieren möchte in EFS, und wir haben mit ihrer Patientin zusammengearbeitet. Und wir haben eine Arbeit gemacht, wo wir haben, was in EFS ein Exile genannt ist, eine Verbannten, ein Teil, der das ganz weggesteckt war, weil sie traumatisiert war als Kind. Und als wir den System irgendwie so in Harmonie genug gebracht hat, dass dieser Teil jetzt dann angenommen werden könnte aus dieser Verbanntheit, war das der schöne EFS-Prozess, wo diese Babyteil irgendwie jetzt beim anderen Anteil und bei den Selbst gehalten werden könnte. Und es war sehr schön, wir haben uns alle gefreut. Aber diese Baby kam von einem Licht aus. Ja, und meine Kollegin, die sehr neugierig war, hat gesagt, kannst du dieses Licht fragen, was es ist? Und so diese Klient hat sich dieses Licht gefragt, was es ist. Und dann hat die Stimme gekommen, ich bin das Fenster deiner Seele. I am the window to your soul. Und sie hat angefangen zu weinen. Und sie hat so eine tiefe spirituelle Erfahrung gehabt, es hat 5 oder 10 Minuten gedauert, dass sie einfach in Freude geweint hat. Ja, und dann haben wir über Zeit ein bisschen mehr darüber geredet, was das war. Und ihr ganzes System war nachher so viel von diesem Selbstenergie oder spirituellen Energie in Harmonie. Und es hat ihr Leben irgendwie geändert in dieser Art und Weise. Ich dachte, okay, wir haben das nicht eingeladen, wir haben das nicht absichtlich irgendwie spirituell. Sie konnte mit dieser Stimme eine Rede haben. Es hat keine Form, aber sie könnte mit dieser Wesenheit irgendwie in Gespräch kommen. Es gibt Leute, die oft so eigentlich diese spirituelle Guides auf Englisch, ich nenne die Guides einfach, können die sehen, können Dialog haben, können nach Führung fragen. Es ist eine sehr, für manche Leute ist das etwas, das ständig da ist. Ja. Für andere Leute ist es nicht so.
Lädst du denn in so also im EFS-Prozess, lädst du solche, wir haben im Buch, haben wir es dann genannt, spirituelle Führung, was du mit den Guides im Englischen benannt hast, lädst du das aktiv ein, die Klienten, dass sie das mit einladen, oder greifst du es einfach auf, wenn Klienten das erwähnen? Oder wie gehst du damit um?
Ja, so, erstmal, ich denke, dass es wichtig ist, wenn man mit Spiritualität oder nicht mit Spiritualität arbeiten möchte, dass man eigentlich eine spirituelle History nimmt. Ja? So, weil oft ist in dieser Und die religiöse Erfahrung kann für Schmerz sein, kann auch für Ressourcen sein. Aber beide sind wichtig zu wissen, ob man das aus Spiritualität handeln möchte oder einfach aus einem Lebensthema, das für diesen Mensch wichtig ist. So, ich erkläre, was ist Ihr Glauben in einem Raum und wie kommt die in Kontakt mit diese, wie sie am besten in Kontakt mit diesem spirituellen Leben kommen. Ist das durch Gebet? Ist das durch Meditation? Ist das durch irgendwas anderes? In meinem Workshop, ich mache diese Kreistänze und so am Anfang, Dances of Universal Peace, sehr gern. Dann werde ich eine geleitete Reise machen, wo Leute sind eingeladen zu einem heilsamen Raum, einem ganz besonderen Raum, so wie wo sie Führung treffen könnte. So, das ist eine Art und Weise. Und manchmal passiert was für jemanden, manchmal nicht. Und manchmal gebe ich vielleicht ein bisschen mehr so spezifische formgeleitete Meditation und manchmal ganz offen. Das kommt darauf an, was für eine Sammlung ich habe. Für den Einzelnen, ich möchte ihre eigene spirituelle Weg ein bisschen verstehen und dann fragen, ob sie das ein Teil von der Arbeit haben möchte oder nicht. Ja. Und was passiert oft, als wenn wir die Arbeit machen, in einem bestimmten Moment taucht irgendwas auf, das nicht ein Teil ist. Es scheint sehr ruhig, sehr wohlwollend. Am Anfang dachte Schwartz, dass das ein Stück des Systems war und aus diesen Teilen aufgetaucht hat. Ja. Er dachte, das ist einfach ein anderer Teil, ein sehr spirituell scheinender Teil. Aber dann wurde es ganz klar, dass es anderes war aus der anderen Anteilen. Es hat nicht diese egoistischen Bedürfnisse. Ja, es hat nur diese, ich würde die Reimselbstqualitäten nennen, so diese Mitgefühl, diese Ruhe, diese Wohlwollen, aber auch nicht anstrengen, nicht streben, nicht judging, nicht beurteilen. Ja.
Mehr so eine bedingungslose Präsenz auch, wohlwollend, ja.
Die sind einfach manchmal aufgetaucht. Und werde ich oft sagen, wenn du sowas hast, so möchtest du, dass wir in die Arbeit hineinbringen, in einen bestimmten Moment, wo das vielleicht wichtig wäre. Dann haben sie die Möglichkeit, diese Einladung zu machen. Der Grund, dass ich eigentlich das Buch geschrieben habe, ist einfach ein bisschen zu erzählen, wie diese innere Guides oder diese Quelle von Heilung in die Arbeit hineinfließen können.
Ja, du hast ja im Buch ganz viele Transkripte, viele Beispiele von Sitzungen, wo du das wo sehr anschaulich wird, wie spirituelle Ressourcen, sage ich jetzt mal so, oder diese spirituelle Führung mit einbezogen wird. Das ist sehr, sehr anschaulich zu lesen. Vielleicht kannst du noch mal sagen, weil das finde ich auch so interessant, wie, in welcher Form sich so eine spirituelle Führung zeigen kann. Das sind ja bei der einen Geschichte, die du anfangs erzählt hast, war es diese Heilige. Aber welche Form kann es noch annehmen?
So, für manche wird das eine goldene Licht, das einfließen kann. Und oft kann das zu den ganz verletzlichen Anteilen kommen. Und was schön ist, wenn man eine spirituelle Quelle haben, wie diese Guides, dass diese reine Liebe und Wohlwollen haben, diese Ruhe, kann man viel schneller mit traumatisierten Anteilen arbeiten. Weil das ist eigentlich, ich weiß nicht, ob das deutsche Wort richtig ist, dass es kann diese Selbstenergie leihen. Ja, das heißt, oft, wenn man so eine ganz verletzte Teil anschaue, man denkt, was kann ich damit machen? Ja? Und man kann auch das irgendwie durch EFS, reine EFS, versuchen, die Teilen, die denken, dass sie nichts machen können, beiseite und so weiter. Und dann wird vielleicht dieses Selbst hineinkommen. Aber wenn es ein sehr traumatisierter Teil ist, die Beschützer und die Managers, sie sind alle rum. Und es kann lange Zeit dauern, bevor das Selbstraum allein entsteht. Aber wenn eine spirituelle Quelle da ist, dann ist dieses Selbstraum, diese Selbstqualitäten, sollen wir sagen, kann viel schneller da sein. Ja.
Es leuchtet ein, ja.
Ich habe mit einer christlichen Frau gearbeitet und Jesus war für sie sehr wichtig. Und wir haben oft dann Jesus eingeladen, so dabei zu sein. Einfach, sie möchte dabei sein. Und manchmal wurde ich vergessen. Und einmal haben wir so angefangen mit einem ganz verletzlichen Teil. Dann kam ein anderer Teil in ihr gekommen und angefangen, diesen verletzlichen Teil anzugreifen. Und dann erinnerte ich, dass ich nicht Jesus eingeladen habe. Er kommt rein, das System wurde ruhig, wieder Harmonie. Versichert dieser verletzliche Teil. Und dann, so ein paar Wochen später, wir haben angefangen mit den Sitzungen und sie hat mir gesagt: Tom, Jesus möchte mit dir sprechen. Now what have I done? Was ich habe jetzt gemacht, ja. Und er sagte: er möchte. Ich glaube, es ist auf Deutsch Abendmahl machen, Communion auf
ja,
Englisch.
Abendmahl.
Und plötzlich war dieser Abendmahl ganz anders. Er hat gesagt, this is my body, this bread is my body, and this wine is my blood. Und sie hat sich das in sich genommen. Und danach, nachdem sie das gemacht hat, war ihr System hat viel mehr Selbstqualitäten. Das war, wir müssen nicht immer Jesus da haben und diese Stabilität dazu haben, nicht äußerlich Jesus da haben, weil jetzt war diese Qualitäten von Jesus in diesem Frau. Ja. Und dann habe ich gesehen, diese ganze Abendmahl hat eine ganz andere Bedeutung jetzt. Das ist, wo wir diese Göttliche verkörpern in uns. Es ist eine Erinnerung, das zu tun. Und es kommt auch an die Glauben, dass man hat, aber man dass es auch energetisch in sich hineinbringt.
Man braucht wahrscheinlich dann, wenn ich das so höre, wenn du das so erzählst, in sich dann natürlich auch jetzt als Therapeut oder Therapeutin so einen großen, weiten Raum, also was nicht Wertendes, um auch so Religion oder Jesus, wenn man damit vielleicht selber nicht so viel anfangen kann, um das wirklich da sein zu lassen, nicht zu werten und zu sehen, wie es dann als Ressource helfen kann oder wie es wirklich nochmal eine andere Qualität reinbringt. Das heißt, irgendwie innerlich dann auch ganz weit zu sein und für alles offen, was sich da zeigt.
Das ist ganz wichtig für mich, weil wenn du diesen Aspekt von einem Mensch berührst, das ist eine ganz wichtige, ein essentieller Aspekt von diesen Leuten. Und es ist wichtig, dass du das annehmen kannst, wie es erscheint und nicht in deine Wertung kommen. Daher bin ich so dankbar, dass ich diesen universellen Weg habe, wo wir sehen, dass alle Wege können Weg des Herzens sein. Und den Ziel von diesem Weg ist, Leute zu unterstützen, zu helfen, ihre Weg zu finden und ihr Herz zu öffnen in den Weg, das für sie richtig ist. Und das könnte den Weg, mit dem sie auch gezogen bin, oder ein ganz anderer Weg sein. Es könnte eine traditional religion sein oder irgendwas ganz anderes. Ja. Du hast recht, dass es ganz wichtig ist, dass wir das nicht werten und dass wir das umarmen können. Und wenn wir Anteile haben, das sagen, ja, das ist aber blöd und das ist Unsinn, was sie da reden, dann würde ich sagen, dass du sollst nicht mit diesen Menschen arbeiten. Ja, weil für mich ist das sehr wichtig, dass wenn wir einen Therapeut finden, ist es ganz wichtig, dass dieser Therapeut mit uns zu uns passt. Ja, und verschiedene Menschen brauchen verschiedene Art von Therapeuten. Und dass wir nicht denken, dass etwas ist mit uns los, wenn uns, wir passen nicht zu dieser Therapeutin. Nee, finde man das eigentlich, wo du fühlst, dass du deine real person, deine echte Sein da sein kann. Ja, das ist so wichtig.
Und deshalb ist es ja so wichtig als EFS-Therapeutin und Therapeut, damit so vertraut zu sein, in diesen Selbstzustand zu kommen, der dann eben nicht wertet. Und auch dann seine eigene Praxis zu haben, das immer wieder zu üben und diese wertenden Anteile einfach dann auch beiseite treten zu lassen.
Das man, sie kann auch zuhören, okay, ja, so, was fürchtest du, wenn du das nicht wertest jetzt gerade? Ja? Dass wir können das in uns ausarbeiten. Es ist nicht schlimm, dass wir diese werdende Anteile, sie haben eine Rolle in unserem Leben. Das ist, was ich schon bei IFS finde. Alle Teile haben eine Rolle. Und was ist ihre Rolle? Und wenn sie verstehen, dass sie anerkannt sind für was sie tun, dann können sie leichter beiseite kommen. Nicht, dass wir einfach sagen, no, du bist hier nicht gewünscht. Werden erlaubt. Nee, sie ja, das kommt von einem anderen Anteil. So, das ist, was ich schön finde bei den EFS, ist, dass alle Anteile haben einen Platz, aber du möchtest nicht alle Anteile so in deinen therapeutischen Prozess einladen, da zu sein. Ja. Wenn sie auftauchen, dann können wir sagen, ja, ich rede mit dir später. Ja. Hier passt es nicht.
Ja. Diese Geschichten, die du im Buch erzählst oder diese Beispiele, die du beschreibst, die sind ja sehr berührend. Und am Ende des Buchs gehst du ja auch darauf ein, wie können wir diesen Weg des Herzens noch stärker in die Welt bringen. Und ich würde dich sehr gerne einladen, nochmal vielleicht ein Beispiel oder von einem Menschen zu berichten. Wen hast du begleitet, den du da so auch als so ermutigendes Beispiel uns nochmal nennen kannst, wie man so einen Weg des Herzens auch tatsächlich stärker in die Welt bringt?
Es ist interessant, weil in den letzten Jahren, so für 4 Jahren, 5 Jahren, bin ich nach Mittelost gereist, damit ich da meine Healing the Healer Workshops machen könnte für die Leute, die mit den Flüchtlingen arbeiten, die syrische Flüchtlinge, und dann habe ich auch so diese Training in Jordanien und Ägypten gemacht, und das ermöglicht, dass sie jetzt eigentlich eine vollständige EFS-Training da haben. Und ein Psycholog, mit dem ich in Amman, Jordan, gearbeitet habe, er kam aus Lebanon. Wir haben in diese Gruppe so eine Demo gemacht, und er hat sich freiwillig so zur Demo angemeldet. Und er möchte mit, und das Wort kenne ich nicht auf Deutsch, Procrastination.
Das heißt, wir sagen auch tatsächlich prokrastinieren oder aufschieben.
Aufschieben, ja. So, er merkt, dass er schiebt wichtige Sachen, und er wusste nicht, warum. Und es war interessant. Und das ist auch typisch für den EFS, dass es ziemlich schnell zu tiefe Kern gehen kann, wenn man im richtigen Kontext ist. Er ist 8 Jahre alt, in Lebanon gewesen, aus dem Bürgerkrieg angefangen hat. Und er hat ein kleiner, junger Teil von ihm gefunden, dass es wurde bombardiert, sagt man, oder?
Ja, bombardiert.
Bombardiert. Und er war mit seiner Familie in diesem Raum, in der Mitte im Wohnhaus, wo es ein bisschen sicher war. Genau wie das in Ukraine ist jetzt. Dieser Junge hat irgendwie die Fragen gehabt, was für Bedeutung gibt es überhaupt in so eine Welt, und wenn ich in so eine Welt leben muss, wenn es keine Bedeutung hat, dann warum soll man irgendwas machen? Ja. Und es ist interessant, weil ich arbeite jetzt mit Leuten in Ukraine, und die Psychologen melden, dass eine der größten Symptome, das kommt, ist Bedeutungslosigkeit. So, dass irgendwie, wenn dieser Krieg immer so geht, dann was wird von meinem Leben? Es ist nur so Flucht und dass diese Fragen wird sehr wertvoll. Eigentlich ist Viktor Frankl, Man's Search for Meaning, ist sehr wichtig in Ukraine jetzt gerade. Aber für diese junge Boy, der in diesem inneren Raum war. Und das war ein Demo, so ich habe es ein bisschen so verkürzt, aber ich habe ihn gefragt, ob ich wusste, dass er Christ war und ob er irgendwas eingeladen möchte, bei dieser jungen Boy zu sein während dieser Zeit. Und Maria ist gekommen und es hat ihn für ihn versorgt und ein bisschen von einer Last von irgendwie von Bedeutung zu finden, von ihm weggenommen. So, das war kurz, aber sehr tiefe Arbeit. Und er hat dann nachher so hat ein bisschen so klar gefühlt, von was passiert, wenn er so diese Procrastination hat. Aber dann, 4 Monate später, ist er zurück nach Beirut. Es gibt eine große Explosion.
Im Hafen von Beirut.
Viele, ja. Hunderte von Tausende von Leuten wurden getötet und viele Leute waren so verwundet. Und er ist jetzt so 45 oder so. Und er ist sehr engagiert. Und er dachte, okay, seine Freunde haben gefragt, ja, sollen wir jetzt zu diesen Leuten gehen und die helfen? Er sagt, ich kann nicht. Ich kann nicht. Und es war so, er war sehr enttäuscht in sich selbst, weil er dachte, er hätte eigentlich etwas machen können. Und dann haben wir so einen Termin gehabt, so eine Kleingruppe-Termin, so eine Intervision-Gruppe. Und er hat gesagt, er möchte auf diese arbeiten, warum er nichts machen kann. Und dann haben wir eine andere Junge gefunden. Und diese Junge war eine Ebene tiefer als die andere, weil der andere wurde nicht verletzt und nichts zu seiner Familie ist passiert. Aber die andere kam zu Hause mit seiner Freundin von der Schule in einer Carbomb, ist explodiert. So, und viele von seinen Schulfreunden wurden getötet auf der Straße. Es war echt eine furchtbare Zeit da. Und dann ging er, das war vielleicht ein Jahr später, ging er oben auf dieses Wohnhaus und hat an Jesus geschrien. Wie könntest du das? Wie kann das passieren? Wie kannst du das erlauben? Oder bist du nichts? Du musst nichts da sein? Oder er war so wütend. Und was schön ist bei den EFS ist, wir können diese Junge wahrnehmen. Und er war so weit genug, dieser Mann, der konnte die teilen, die erstmal die irgendwie, du sollst nicht das zu Jesus sagen, beiseite bringen können. Und andere teilen, die irgendwie hilflos war, beiseite bringen. Und er könnte mit dieser Junge sein. Ja? Und ihn eigentlich, lass ihn einfach diese Wut haben. Und ihn halten und ihn irgendwie Fürsorge geben. Von diesem Selbstplatz. Und dann habe ich gefragt, okay, soll ich nach Jesus irgendwas sagen? Ich meine, da immer die Frage ist, möchtest du irgendwie diese äußere Führung einladen in diesen Momenten oder nicht? Und ich habe einfach gesagt, es wäre gut, wenn ich das tue, weil ich möchte sehen, was ist jetzt seine Beziehung zu Jesus? Ist das weg? Er hat nicht mehr diesen Glauben oder was? Jesus ist gekommen, er ist da und Jesus weint. Ja? Und das war so berührend, weil es stimmt, was ist Jesus in dieser christlichen Glaube? Er ist der den Schmerz der Welt an sich nimmt. Ja? Nicht, dass er das alles wegbringen kann, aber er nimmt das in sich hinein. Und das war sehr, das gab diese Junge einen Halt. Aber er hat auch dann eine schwarze Punkt in seinem Magen noch. Und dieser schwarze Punkt war Hoffnungslosigkeit. Wenn Jesus nichts machen kann, dann was ist denn? Ja, das war noch ein tiefer Ebene. Und in den EFS dann könnten wir auch die Möglichkeit geben, das irgendwie so wahrzunehmen, diese Hoffnungslosigkeit. Irgendwie, was sollen wir davon verstehen? Und das vielleicht auch von dieser Junge ausnehmen, weil vielleicht muss er das nicht tragen. Das möchte er nicht. Er möchte, dass es da bleibt. Es ist ganz wichtig, wenn man die Arbeit macht, dass man folgt, was ist für den richtig. Und dann ist er eine Woche später zu einem Gottesdienst gegangen. Und da wurden sie diese Abendmahl machen. Und dann ist ihnen so ein Licht hineingekommen. Und eigentlich hat diese schwarze Ding als ein Kristall irgendwie so erleuchtet. Und er hat so eine Art von, so, nicht Erleuchtung, sondern eine besondere spirituelle Moment, wo diese viel Energie war da. Und dann danach hat er angefangen, zu den Familien zu gehen, die ihre Kinder verloren haben, die diese Tragödie erfahren haben und könnte sie trösten. Für mich, das war wichtig, weil in dieser Zeit, wenn ich arbeite jetzt mit den Leuten in Ukraine, ja, ich habe so eine Support Group, eine für die Psychologen für 6 Monaten gemacht, letztes Jahr online, wöchentlich. Und ich bin nach Lviv gefahren in September, um ein Healing the Healer zu machen. Und es ist für mich eine Hoffnung zu haben, dass auch wenn man als Kind dieses furchtbare Erlebnis haben könnte, dass man kann auch dann so ein Mensch sein wie diese Chadi. Ja? Und das ist eine der Geschichte, das im Buch ist. Aber das ist für mich, es gibt mir Hoffnung. Ja, dass obwohl so alles so furchtbar ist jetzt gerade im Mittelost, in der Ukraine, aber dass in der Zukunft kann Heilung da sein. Ja.
Ja, das ist so eine Friedensarbeit und Versöhnungsarbeit, und die findet erst im Inneren statt und kann dann nach außen wirken, auch wenn alles trotzdem so hoffnungslos erscheint. Es gibt dann wieder Hoffnung und es gibt dann wieder Zuversicht, dass es möglich ist.
Ja. Ja, und das zu ermöglichen und dass es in dieser Zeit ist, dass wir Leute geben. Ich meine, wir können nichts ändern am Krieg. Ja, jetzt diese Hilflosigkeit, ja, ist sehr mächtig. Ja, und wie kommt man in Beziehung, wenn man hilflos ist in das. Und was ich weiß, ist, dass ich kann Leute helfen, wieder zu ihr Herz zu kommen, wieder zu sich zu kommen. Und besonders, wenn das Leute, die in den hilfenden Bereich arbeiten, dann können sie andere Menschen treffen von diesem Herzraum. Und sie können die dabei helfen, durch diese schwierige Zeit zu gehen, ohne dass sie sich vollkommen verliere. Aber was passiert, wenn man so im Krieg ist, ständig und ständig unterdrückt ist, dann kommt dieser ganz harte und gefährliche Beschützer, die gemacht haben, was Hamas gemacht hat und das jetzt machen, was jetzt Israel macht. Und dann haben wir diese Beschützer, kämpfen einander und alle, die verletzliche Teile sind, in diesem Raum vernichtet. Ja. Und was kann man machen? Ich bin froh, dass wir haben schon 70 Leute in IFS jetzt völlig trainiert in Mittelost und wird 100 sein nach am Ende Mai. Ich möchte, dass das auch diese arabische redende Leute, die in Ägypten und Jordanien und Lebanon, das möchten wir auch dann in Ukraine machen, damit, wenn dieser Krieg hoffentlich zu Ende ist, kann Heilung wieder anfangen, aber wenn es nicht zu Ende ist, dass man Heilungsmöglichkeiten hat, das zu begleiten. Ja, so it all flows together. Es fließt alles zusammen für mich, sodass es gleichzeitig einen spirituellen Weg, einen Friedensweg, eine Art und Weise, diese Weltkrise irgendwie in Beziehung zu kommen. How do I be in relationship with that? Okay.
Danke, Tom. Das war jetzt ja wie ein Schlusswort, und es war so schön, was du gesagt hast, und gibt dann bei all dem Bedrückenden, was wir eben gerade alle erleben, so ein Licht der Hoffnung, was da dann ausstrahlt und ja, so Ich empfinde so viel Wertschätzung, dass du dann so eine Arbeit machst und alle, die wir IFS machen, dass wir da so unseren Teil dazu beitragen. Das ist mir auch ein ganz wichtiges Anliegen und
Ja, weil was für mich wichtig ist, aus meinem spirituellen Weg, ist Leid zu begegnen und ein Platz von tiefer Ruhe. Thich Nhat Hanh war eine wichtige Lehre für mich für 10 Jahre. Und an die erste Retreat, ich ihn begegnet habe, war 600 Leute in eine wochenlangen Achtsamkeitswoche. Das war in den spät-80er Jahren. Gleichzeitig, als ich IFS trainiert. Und in Mitte von dieser Leute waren 60 amerikanische Soldaten, die in Vietnamkrieg waren. Ja? Und er hat es seine Arbeit gemacht, unsere Soldaten zu heilen und was sie gemacht haben und was sie erfahren haben. Ich dachte, what kind of a heart is that? Was für ein Herz ist das? Das ist was, als Christ habe ich gelernt, wir sollen love your enemy. Ja? Aber diese Buddhisten hat das gezeigt, wie man das macht. Und wie die Nonnen und Brüder, die da waren, diese Soldaten begegnen könnte. Und die haben alle im Krieg aufgewachsen. So, das war nicht abstrakt, es war real. Und er wusste, dass die Samen von dem nächsten Krieg war in diese Krieger. Und wenn das nicht geheilt wurde, dann wird das noch zu weiterer Krieg kommen. Ja, und wir sind unterwegs und ich freue mich, dass so viele Leute das annehmen jetzt und dass ihre eigene Art und Weise Spiritualität und den IFS zusammenbringen, weil das gibt mir Hoffnung. Ja, weil es ist ein ganz kreativer Heirat zwischen die zwei Sachen.
Vielen Dank, lieber Tom, für dieses schöne Gespräch und die große Weisheit, die aus deinen Worten kommt. Und
Ich war ich verständlich, weil manchmal zweifle ich von meinem Deutsch.
habe dich gut verstanden und ich denke, alle, die zuhören, haben dich auch gut verstanden. Und das vor allem das, was du sagen willst im Kern, das ist angekommen.
Schön, schön.
Vielen Dank, Tom.
Ja. Vielen Dank, dass du mir diese Einladung gegeben hast.
Und dann danke ich auch allen, die jetzt zugehört haben bei dieser Podcast-Folge. Ich denke mal, ihr nehmt auch viel mit und vielleicht auch diese Momente des Berührtseins und ein bisschen Hoffnung und Zuversicht. Und wenn euch diese Podcast-Folge gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Und dann bis zum nächsten Mal.